SRF 2 Kultur.
Reflexe. Heute mit einem Beitrag über jene privaten Stiftungen und Unternehmen, die die neue Musik in Schwung halten. Oder zumindest ein wenig. Große Namen stehen dahinter. Siemens, Sache, Roche und viel Geld. Am Mikrofon Thomas Mayer. Heute Abend nämlich erhält der Dirigent Maris Jansons in München den Ernst-von-Siemens-Musikpreis, der seit 1974 alljährlich einer Persönlichkeit des Musiklebens verliehen wird. Er ist mit 250.000 Euro dotiert und gilt auch als eine Art Nobelpreis für Musik. Die beiden ersten Preisträger waren die Komponisten Benjamin Britten und Olivier Messiaen. Danach folgten zunächst bedeutende Interpreten, Mstislav Rostropowitsch, Herbert von Karajan und Rudolf Serkin. Seither wechseln einander die illustren Komponisten und Interpreten ab. Pierre Boulez, Yehudi Menuhin, Karl-Heinz Stockhausen, Leonard Bernstein, Luciano Berio, Maurizio Pollini, Nicolas Arnoncourt, Helmut Lachenmann. Aus der Schweiz wären Heinz Holliger und Klaus Huber zu nennen. Dazwischen wurde immer wieder auch mal ein Musikwissenschaftler berücksichtigt. 2008 erstmals erhielt eine Frau diesen Preis, die Geigerin Ann-Sophie Mutter. Welches Auswahlkriterium wird dabei angewandt? Das fragte ich Michael Rossnagel. Er, ausgebildet in Gesang und Regie an der Musikhochschule München, aber auch in Betriebswirtschaft, er ist seit 1995 der Sekretär des Kuratoriums und damit für die Organisation verantwortlich. Welche Gründe also sprechen für einen Preisträger?
Das ist ja festgeschrieben in den Statuten, eine Ehrung für ein Lebenswerk. Da kommt ja manchmal dann auch die Kritik, wieso soll ein berühmter Dirigent, der ja schon sozusagen im Leben steht und auch gewisse finanzielle Vorteile genießt, auch noch so einen Preis erhalten. Aber das ist die Ehrung für ein Lebenswerk. Ein Lebenswerk kann man nicht mit 20 und 25 hinter sich haben, sondern da braucht man schon eine gewisse Zeit. Und es soll auch noch danach wirken. Das heißt, es steht auch in der Satzung, dass dieser Preis auch noch zu künstlerischen neuen Tätigkeiten anregen soll. Das ist gedacht. Und wir haben immer natürlich Personen geehrt, die wirklich einen Großteil ihrer künstlerischen Schaffenskraft eingebracht haben und exzellente Dinge geleistet haben, ob es Komponisten, ob es Dirigenten sind, ob es Musikwissenschaftler sind, aber alle noch die Chance haben, sozusagen eine neue Wirkung auf die Kunst und auf die Kunstwelt zu haben. Das Auswahlkriterium ist natürlich eine fantastische Persönlichkeit in Bezug auf die Interpretation, auf die Komposition oder die Musikwissenschaft. Jemand, der sich sozusagen neben seiner Tätigkeit als Musiker oder als Komponist auch noch besonders hervortut für die neue Musik, sprich also für die aktive Musik, das Dirigieren natürlich zeitgenössische Musik dazugehört.
Natürlich kann man, wie auch beim Nobelpreis, immer wieder darüber streiten, ob jemand den Preis zu Recht erhält oder ob man besser jemand anderen gewählt hätte. Wichtig, so sagt Michael Rossnagel, ist aber auch, dass es sich um Persönlichkeiten handelt, die nicht nur Musiker sind, sondern darüber hinausragen.
Mehr als nur Musik, nicht? Also es war immer eine Inspiration, ob Abbado oder bei den Dirigenten oder Barenboim, die sozusagen mehr noch leisten als eine gute Veranstaltung, ein gutes Konzert oder eine gute Oper, sondern die in ihrem Geiste die Musik sozusagen auch für einen gesellschaftlichen Einfluss benutzen, um das ein oder andere zu erreichen und die Musik sozusagen noch mehr ist als die Noten alleine.
Die künstlerischen Entscheidungen, also auch die Wahl des Preisträgers, trifft ein Kuratorium. Komponisten wie Helmut Lachenmann, Wolfgang Riem und Bert Fuhrer gehören ihm an. Musikwissenschaftler wie Hermann Danuse, Kulturmanager wie Peter Ruschitzka und Ilona Schmiel, die in 2 Jahren die Intendanz der Zürcher Tonhalle übernehmen wird. Dieses Kuratorium ist unabhängig. Der Stiftungsrat mischt sich nicht ein. Das hielt auch der Gründer und Namensgeber Ernst von Siemens so, selbst wenn er manchmal eine dezidierte Meinung zu den Entscheidungen hatte. Als Karl-Heinz Stockhausen 1986 den Preis erhielt, sei der Stiftungsgründer nicht zur Verleihung gegangen. Und mit Ernst von Siemens ist auch der große Name verbunden, der weltweit tätige Technologiekonzern Siemens. Der 1990 verstorbene Ernst von Siemens war dort von 1956 bis 1971 Aufsichtsratsvorsitzender. Was war Ernst von Siemens für ein Mensch? Die Frage geht an Bettina von Siemens, die mit dem Großneffen Peter verheiratet ist und heute die Familie im Stiftungsrat vertritt.
Er war sicher ein schwieriger Mensch, er war ein sehr interessanter Mensch. Und er hat in München Elektroingenieur studiert und bekam in den frühen 20ern eine Kinderlähmung. War sehr, sehr sportlich vorher, war also großer Bergsteiger, Kletterer, und das musste er aufhören. Und hat sich dann, ich weiß nicht, ob er das früher auch schon sich dafür interessiert hat, also dann sehr den schönen Künsten zugewandt. Und er war ganz vielseitig interessiert. Musik, klar, Ernst von Siemens Musikstiftung, aber es gibt auch die Ernst von Siemens Kunststiftung. Es gibt die Karl-Friedrich von Siemens Stiftung. Er war sehr engagiert im Botanischen Garten hier. Also er hat in München wirklich ganz tolle Spuren hinterlassen, muss ich sagen. Aber ein sehr guter Tischpartner. Ich kann vielleicht erzählen, also ich heiratete 66 und bei einem Familienfest hat meine Schwiegermama mich neben Onkel Ernst platziert. Und ich habe so gefragt, wofür interessiert er sich und so. Und ich sagte, Botanik. Und ich dachte, oh Gott, Botanik. Aber er war wunderbar. Man konnte sich über alles mit ihm unterhalten. Und ja, er war ja auch unverheiratet, war Junggeselle. War schon auch eigen in seiner Art. Hochintelligent, hochgebildet. War ein toller Mann.
Selber hat Siemens zwar offenbar nicht musiziert, aber er war an moderner Musik und Kunst interessiert und hat deshalb sein Privatvermögen investiert und insgesamt 3 Stiftungen ins Leben gerufen. Hinter dieser Musikstiftung, darauf legt man in München Wert, steckt das Privatvermögen von Ernst von Siemens.
Und was mir persönlich ganz wichtig ist, es wird immer sehr oft geredet, die Siemens Musikstiftung. Das erbost uns, weil es wirklich 100% aus seinem Privatvermögen wird diese Stiftung gespeist. Also das muss man auch immer den Kollegen von der Presse sehr ans Herz legen, weil es einfach einfacher ist zu sagen, die Siemens Musikstiftung. Und die Firma Siemens hat damit effektiv überhaupt nichts zu tun. Und umso wichtiger, weil es gibt jetzt eine Siemens Stiftung, die auch was Wunderbares macht, aber die hat überhaupt nichts mit der Ernst von Siemens Musikstiftung zu tun.
Ist das tatsächlich leicht zu trennen von der Firma?
Ja, völlig. Ich meine, er hat natürlich, das Vermögen ist natürlich in Siemens-Aktien angelegt, größtenteils, natürlich nicht mehr hundertprozentig, aber das ist auch die Bestimmung, oder sagen wir, das steht auch in der Satzung drinnen, dass also der Firmenbestandteil, also den Anteil an Siemens-Aktien, dass der also nur im äußersten Notfall verkauft werden darf.
Die Aktien schütten jährlich 3 Millionen an Dividenden aus und das weitgehend unabhängig von Wirtschafts- und Finanzkrisen. Offenbar hat das Renommee des Preises auch nie darunter gelitten, wenn der Siemens-Konzern in die Schlagzeilen geriet, wie vor ein paar Jahren wegen einer Korruptionsaffäre. Gab es denn nie jemanden unter den Preisträgern, der kritisch nachfragte, was ist denn das für ein Preis, den ich da bekommen soll?
Doch, gab schon einen Preisträger, der zuerst ganz, ganz, ganz genau nachgefragt hat, was denn damit zu tun hat. Ich kann mich an die tiefen Gespräche mit Helmut Lachmann erinnern, der gesagt hat, Herr Rossnagel, können Sie mir das ganz genau erklären, woher das Geld kommt und was ist die Stiftung und jetzt soll ich den Preis bekommen, was sollen denn da meine Kollegen sagen? Also das war schon ein schwieriges Thema, aber letztendlich ließ er sich davon überzeugen, dass das sozusagen also jetzt tatsächlich getrennt vom Unternehmen ist, dass es ein Wille eines Stifters, einer Person war, diese Stiftungen zu gründen, mit dem Weg etwas Besonderes zu tun. Und er hat natürlich auch die Reihe der Preisträger gesehen, beginnend von Benjamin Britten über also berühmteste Leute wie Boulez, und hat gesagt, also wenn die das angenommen haben, auch ein Herrn Boulez, dann glaube ich, darf ich diese Ehre auch annehmen. Aber es war für ihn am Anfang, wie gesagt, schon etwas, wo er ganz genau nachgefragt hat.
Helmut Lachenmann gehört übrigens heute ebenfalls dem Kuratorium der Musikstiftung an. Michael Rossnagel hat Ernst von Siemens nicht mehr persönlich kennengelernt. Ist denn auch etwas von dessen Geist in der Stiftung spürbar?
Ja, das spüren Sie heute noch, dass er natürlich sagt, die Stiftung soll eine große Zurückhaltung für sich selber haben, sprich also im Stiftungsrat und im Kuratorium sind alles Ehrenämter, die ausgefüllt werden. Also das eine und das andere ist einfach zurückhaltend zu bleiben, auch wenn man Erfolg hat, immer sozusagen bescheiden bleiben, nie in die werblich auftreten, sondern immer sagen, dass die Stiftung hat einen Zweck, nämlich Kunst zu fördern. Hier geht es um die Musik, aber einfach bescheiden auftreten und der Sache dienen. Und das ist eingefleischt in dieser Stiftung, das funktioniert heute noch.
Viel beachtet ist der Preis also mittlerweile, aber das war nicht immer so. In den 90er Jahren musste Michael Rossnagel daran arbeiten, die Musikstiftung bekannter zu machen.
Es gab vor dieser Zeit, als ich 1995 kam, keine Person, die für die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Das ist notwendig schon im Sinne der Künstler. Wenn man sagt, wer hat den Preis bekommen, warum hat er ihn bekommen, wer bekommt Zuwendungen, dass das sozusagen bekannt wird und dass es auch eine Art Siegel ist, wenn man eine Zuwendung bekommt aus dieser Stiftung. Und ich weiß, dass es heute vielfach so ist, dass wenn die Ernst von Siemens Musikstiftung etwa eine Zuwendung einem bestimmten Projekt gibt, es ein Ausweis ist, dass oft öffentliche Gelder dazukommen. Oder andere sagen, wenn schon die Ernst von Siemens Musikstiftung Fördergelder gibt, dann wollen wir auch was geben. Und ich denke, das erreicht man nur, wenn also im guten Sinne für die Künstler Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird.
250.000 Euro also erhält der Hauptpreisträger für sein Lebenswerk. Daneben bleibt noch genügend von den 3 Millionen Dividenden, um zahllose weitere Projekte zu unterstützen. Als zum Beispiel vor ein paar Jahren die Donaueschinger Musiktage in finanzielle Bedrängnis gerieten, sprangen zunächst die Deutsche Bank und danach die Ernst von Siemens Musikstiftung helfend ein. Außerdem gibt es seit 1990 neben diesem großen Preis jeweils mehrere Förderpreise für junge Komponisten. Heuer ist zum Beispiel der Schweizer David Philipp Hefti darunter.
Jungen Komponisten und Komponistinnen will man ermöglichen, ein Jahr in etwa ohne finanzielle Sorgen sich ganz der Musik widmen zu können. Ob es jetzt dass der Unterhalt ist, der Lebensunterhalt, oder ob man es direkt in Projekte reinsteckt, was ja auch oft passiert. Aber man wollte diese Komponisten und Komponistinnen versuchen freizustellen, um sich ganz der Sache zu widmen.
Auch hier finden sich Komponisten, die längst arriviert sind, wie Beat Furrer und Michael Jarrell, Rebecca Saunders und Isabel Mundry, Olga Neuwirth und Hans-Peter Kieburz, Jörg Wittmann und Dieter Amann. Die Frage an Dieter Amann: Was hat ihn dieser Preis gebracht?
Also erstens mal, subjektiv hat es mir das gebracht, es ist eine wunderbare Bestätigung, weil halt der Siemens-Preis wirklich nicht irgendein Kompositionspreis ist, sondern man weiß, durch was für Prozedere und auch was für hochkarätige Jurys das anschauen, und man ist in bester Gesellschaft auch bei den Leuten, die den schon bekommen haben. Das ist also eine Art Bestätigung. Das Zweite ist natürlich schon, ich denke wirklich, dass diese Preisempfänger doch beachtet werden. Ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht am Einzelbeispiel nachweisen oder beweisen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass Institutionen, institutionelle Auftraggeber oder auch Musiker oder auch vielleicht sogar der interessierte Hörer, also dass es da wirklich einen Kreis von Leuten gibt, die durchaus wahrnehmen, wer diese Förderpreise kriegt, und dadurch hilft einem das ganz sicher im Musikbetrieb oder im Kompositionsbetrieb besser Fuß zu fassen.
Ein Ausschnitt aus dem neuen Violinkonzert von Dieter Amann, das kürzlich bei den Witterner Tagen für neue Kammermusik uraufgeführt wurde. Der Zofinger Komponist erhielt 2008 den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung. SWF 2 Kultur. Reflexe. Heute mit einem Beitrag über Stiftungen und Unternehmen, die die zeitgenössische Musik fördern. Was steht dahinter? Eine wichtige Rolle in der Ernst von Siemens Musikstiftung spielte auch der Basler Dirigent und Mäzen Paul Sacher. Er war ein enger Freund des Stifters. Seit 1975 gehörte er dem Kuratorium an, zuletzt als dessen Ehrenvorsitzender. Sacher führt uns nun nach Basel. Denn dort vor allem hat er Musikgeschichte geschrieben, unter anderem, weil er Komponisten Aufträge gab und sie oft selber uraufführte. Das Geld dafür besaß er dank seiner Heirat 1934 mit Maya Hoffmann-Stählin, der Witwe von Emanuel Hoffmann, dem Sohn von Fritz Hoffmann La Roche, dem Gründer des gleichnamigen Pharmaunternehmens Hoffmann La Roche. Sachers Vermächtnis, ähnlich jenem von Ernst von Siemens, ist eine Stiftung, die die Nachlässe bedeutender Komponisten sammelt und sie der Musikwissenschaft zugänglich macht. Die Paul-Sacher-Stiftung am Münsterplatz. Sie wird ebenfalls fast ausschließlich von den Erträgen des Stiftungskapitals finanziert, das seinerseits aus dem Privatvermögen Sachers stammt. Wie im Falle von Siemens ist die Stiftung völlig unabhängig vom Konzern, hier von der Roche. Bei Roche allerdings wollte man ebenfalls an die Tradition Sachers in der Förderung neuer Musik anknüpfen, wie Vivian Beatle sagt. Die US-Amerikanerin steht dort seit einigen Jahren dem Department Donations and Philanthropy vor, das sich vor allem sozial, wissenschaftlich und kulturell engagiert. Dieses Department ist keine separate Stiftung. Das Geld, genaue Zahlen waren nicht zu erhalten, kommt aus dem Unternehmen, was ja auch von einem Selbstvertrauen zeugt. Denn Stiftungen werden eingerichtet, um das Geld abzusichern. Seit 2003 vergibt dieses Department im Zweijahresabstand einen Auftrag an einen renommierten Komponisten, die sogenannte Roche Commission. Harrison Birtwistle, Hans-Peter Keyboards, George Benjamin und Unsuk Chin haben zum Beispiel diese Commission erhalten. Damit wird jeweils ein Zeichen gesetzt. Denn es gehört zum Erbe dieser Firma, sich dem zeitgenössischen künstlerischen Schaffen zu widmen. Es entspreche, so sagt Vivian Beatle, der Firmenphilosophie. Innovation und Inspiration, Experiment und Neugier. Denn was für die Forschung gilt, gilt auch für die Kunst.
It first derives from the heritage of this company. The heritage of this company, which has a tradition of, through its family ownership and even to today, of committing to contemporary art, to supporting contemporary art. But the reason that works for Roche is because it is so aligned with innovation, inspiration, which is the lifeline of the company. That we understand experimentation, we understand thinking outside the box, we understand going a place maybe no one has gone before, and it just fits therefore in a very collaborative way for us to focus in that which is not mainstream. And so whether it's humanitarian programs or whether it's education programs, but especially in terms of arts and culture programs, we choose to stay very engaged with the non-mainstream, the non-conventional. And we like to say that we ask, when we do support an artist or a musician, we ask them to challenge themselves the way we have to challenge our own scientists and we have to challenge ourselves to continue to be an innovative healthcare company.
Wir wollen keinen Mainstream fördern, sagt Vivian Beatle. Wir wünschen uns von den Künstlern das gleiche Engagement und die gleiche hohe Qualität wie von unseren Forschern. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Non-Mainstream. Wo andere Firmen auf publikumswirksame Events oder auf große Rockstars setzen, verhält sich Roche elitär. So sucht sich Roche auch für die Kompositionsaufträge nicht jene, die dem breiten Geschmack entsprechen. Man will die Herausforderung, sagt Vivian Beatle.
I mean, if we can share our sense of how important and rewarding and gratifying it is to have to challenge yourself in ways that you're not always going to do, or you wouldn't choose to do, that's the same we want to do in our philanthropy, and particularly in arts and culture, because it's something we're actually we're familiar with the unfamiliar.
Wir sind mit dem Unvertrauten vertraut. Das könnte schon fast ein Slogan sein. Man fürchte das Elitäre nicht, denn Roche müsse der höchsten Qualität verpflichtet sein, fügt Vivian Beatle an.
We must be dedicated to the highest quality, to excellence in what we do. I mean, we've got patients at the other end. You know? I mean, that's, I mean that very, very earnestly.
Ist das Sponsoring, frage ich sie. Nennen wir es Philanthropy, antwortet sie. Sponsoring sei, wenn Roche ein Konzert beim Lucerne Festival unterstütze.
I think we can call philanthropy. In some ways we see it a little different. I mean, sponsorship might be if we just agreed with the Lucerne Festival that we will sponsor a concert each summer, one concert. We're doing something slightly different than that. We're taking it another step and saying we're going to underwrite a new piece of music. And when that is performed, that premiere is also a concert that we are identified with, that's fine. But it for us, because it's not designed nor intended to bring a commercial return to the company, we're less likely to call it sponsorship. That's where I'm kind of trying to draw the definitions.
Die Roche Commissions seien nicht dafür bestimmt, das Image der Firma zu verbessern und zu verbreiten. Für diese Art Förderung gewann die Firma prominente Partner. Das Lucerne Festival, wo nun die Uraufführungen stattfinden, sowie als Interpreten das Cleveland Orchestra, eines der fünf großen US-amerikanischen Orchester. Es sind dann auch diese Partnerinstitute, die die Komponisten vorschlagen, aus denen Roche auswählt. Dabei legt Roche Wert darauf, dass der Komponist die Firma kennenlernt. Denn die meisten Komponisten seien mit solchen Auftraggebern nicht vertraut.
And we do take some time to invite the composer to come to Roche to so they can understand this, because we're an unusual commissioner. That's not what most composers are accustomed to. And that is our opportunity to have a artist or a musician of that caliber interact with some of our scientists anyway. And it's always a very learning experience for both sides of that equation. So yes, we get the recommendation, we invite the composer to visit Roche so they know why we do this, much like what you're asking, and that maybe they'll even get some inspiration in the process. Our scientists always get some inspiration in the process.
Beide, die Komponisten, aber auch die Forscher von Roche, erhalten dabei wertvolle Inspirationen. Sie merken, dass sie in ihrer Arbeit ganz so weit auseinanderliegen. Viele Wissenschaftler machen Musik. Ein Komponist wiederum, wie George Benjamin, hat eine Zeit lang Chemie studiert.
First of all, very often you discover they're not that far apart. First of all, the number of scientists who are musicians. When George Benjamin came, he studied chemistry first before he went into music. So it's that notion that they do have something in common, but they also have some contrast. And so they really, I have observed, take great gratification and great enjoyment in discovering their worlds of creation, their worlds of experimentation, their worlds of inspiration, and where they overlap and where they contrast. And I've seen the conversations, well, when you're talking about your audience and I'm talking about, you know, patients, or you're talking, it's very, very interesting. But they, and the long-term views that they have, and they understand that things, you know, have a life well beyond us. So, I mean, I'm just touching on a few things that I've observed. But it's very energized, and it's very, thoughtful on all their parts.
Beide Seiten genießen das und profitieren davon. Ein Ausschnitt aus dem Duet for Piano and Orchestra des Engländers George Benjamin, der Roche Commission, die 2008 beim Lucerne Festival uraufgeführt wurde. Mittlerweile hat Roche seine Tätigkeit ausgeweitet. Zwischen den großen Aufträgen vergibt die Firma auch Förderaufträge an jüngere Komponisten. Und diese Werke werden dann ebenfalls von einem jungen Ensemble, nämlich dem Orchester der Lucerne Festival Academy, erarbeitet und uraufgeführt.
Because that too fits with one of our own strong convictions around developing talent, developing young people, that's the future, that's long-term thinking. And so it really feels like a very good fit that every second year a renowned composer will be awarded, and now in the intervening other years, alternating years, two young composers selected by the Lucerne Festival Academy will be given commissions, and their pieces will be performed in the intervening years.
Die ersten beiden jungen Komponisten werden diesen Sommer vorgestellt. Auch das gehört zu den Anliegen der Firma, die Nachwuchsförderung. Das sei die Zukunft, das sei nachhaltig. Wie die Ernst von Siemens Musikstiftung hat Roche also zwei Standbeine, die Bestätigung eines bekannten Komponisten und die Förderung neuer Talente. Und damit zu einem dritten Fördergremium, wo wir diese Elemente wiederfinden. Denn die Ernst von Siemens Musikstiftung und die Roche, das sind zwei Riesen in der Förderung neuer Musik. Aber es gibt auch viele kleinere Stiftungen, die sich darum bemühen. So hat zum Beispiel der 1993 jung verstorbene Basler Komponist Christoph Delz mit seinem Vermögen eine Stiftung ins Leben gerufen. Er kam aus einem begüterten Elternhaus, seine Mutter stammte aus der Familie der Feldschlösschen. Das war die Grundlage für das Stiftungskapital. Der Musikwissenschaftler Dominik Sackmann ist Geschäftsführer dieser Stiftung Christoph Delz. Welche Aufgaben hatte der Komponist vorgesehen?
Er hatte zwei Ziele. Das erste Ziel war die Förderung seines Nachlasses. Seine Werke sollten aufgeführt werden, sie sollten weiter verlegt werden, betreut werden, sie sollten aufgenommen werden. Und das zweite Ziel war, er hat einen Wettbewerb gegründet und hat in seinem Testament festgelegt, die Wettbewerbssumme sollte 50.000 Franken betragen. Er wollte, dass der Bestmögliche gefunden wird und der so viel Geld bekommt, dass er wirklich etwas damit anfangen kann, ein Jahr, ein gutes Jahr davon leben kann und sich damit einem größeren Projekt widmen kann. Und was wir dann dazu noch gegründet haben, sozusagen parallel zum Wettbewerb, war dann dieses Werkjahr für einen Schweizer oder in der Schweiz lebenden Komponisten, das wir auch wieder alle 3 Jahre ausschreiben, so wie auch den Wettbewerb. Und da sind es dann 30.000 Franken, die vergeben werden. Und es ist jetzt neu der 6. dieser Werkjahrgewinner erkürt worden.
Für all das stehen der Stiftung durchschnittlich, das heißt je nach Wirtschaftslage, 200.000 Franken zur Verfügung. Um ihre Preisträger vorzustellen, hat die Stiftung mittlerweile einen sehr guten Partner gefunden.
Da haben wir sehr lange gesucht. Wir waren dann mit dem Wettbewerb zuerst ein paar Mal in Saarbrücken beim Festival des 20. und dann des 21. Jahrhunderts. Und jetzt sind wir 2-mal in Zusammenarbeit mit dem Luzern Festival gewesen. Und wir hoffen sehr, dass diese Zusammenarbeit noch lange weitergehen wird.
So wurde vergangenen Sommer in Luzern das Werk des letzten Preisträgers, des Österreichers Thomas Ammann, vorgestellt. Luzern erweist sich also auch da nochmals als exzellente Plattform, denn es ist zentral, dass die Initiative prominent platziert wird. Der Name des Komponisten Christoph Delz mag also etwas aus den Konzertprogrammen verschwunden sein. Leider, muss man sagen, denn seine Musik ist hochoriginell. Mit dem Wettbewerb jedoch genießt er internationales Renommee.
Ich kann es eigentlich nur daran abschätzen, wie viele Leute an diesem Wettbewerb teilnehmen. Es ist doch ein Preis, der in Komponistenkreisen sich herumgesprochen hat. Und bei den letzten Durchgängen habe ich sehr wenig Werbung gemacht. Es steht bei uns auf der Homepage und ich schreibe ein paar nationale Komponistenverbände an. Und wir haben doch 120 Einsendungen von überall auf der Welt, also Moldawien, Aserbaidschan, Russland, Japan, China, Amerika, Australien, auch Frankreich, was am Anfang gar nicht dabei war. Es hat sich irgendwie herumgesprochen, auch der Preis, wie der Stifter, der Preis ist auch ein bisschen ein Geheimtipp.
Das war Reflexe, heute über die Förderung zeitgenössischer Musik durch große Stiftungen und Unternehmen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Mayer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.